Gesundheit hören.
Liebe Anne Bärbel, lass uns doch diesmal mit einem kleinen Macken-Check beginnen. Was ist deine Lieblingsmacke und dann auch, was würdest du wirklich ernsthaft gern loswerden? Also erstmal die Lieblingsmacke.
Also, meine Lieblingsmacke ist, dass ich im Grunde, wenn ich irgendwas vorhabe, schon immer einen Plan B im Kopf habe, falls es in die Hosen geht.
Echt?
Ja.
Immer?
Ja, eigentlich ja. Also zum Beispiel war ich mal in Albanien im Urlaub und dann habe ich nichts vorgebucht. Eigentlich. Aber natürlich hatte ich irgendwie 5 Hotels in der Hinterhand, wo ich schon wusste, da ist was frei, da kann ich zur Not hin, wenn ich jetzt so spontan nichts finde.
Und hast du auch bei so großen Lebensentscheidungen, ich weiß es nicht, Abi geht nicht, klar, oder jemand im Job nimmt mich nicht oder ich vergurke irgendwas, hast du dann auch immer einen Plan B?
Ja, eigentlich ja. Also ich habe sogar für die Rente einen Plan B. Ich habe eigentlich immer einen Plan B. Also ich denke mir immer, okay, wenn das nicht klappt, dann probiere ich das.
Und was ist an der Macke mackig? Also ist es...
Ich finde es schon so ein bisschen zwänglerisch, oder?
Ja, das ist schon, ja.
Ja, und aber leider hängt es eben auch zusammen mit dem, was ich so gar nicht an mir mag und was ich auch ganz gerne loswerde.
Aha, jetzt kommen wir auf die echte Macke.
Ja, die echte Macke ist, ich mache unglaublich gern aus einer Mücke einen Elefanten. Immer noch, obwohl ich jetzt schon 63 Jahre alt bin.
Echt? Aber ich meine, das muss man mal können, aus einer Mücke einen Elefanten. Ich meine... Und das machst du, weil es dir Spaß macht oder?
Nee, weil ich einfach zum Katastrophieren neige, glaube ich. Das nervt mich an mir selber, dass ich tatsächlich dazu neige, Situationen zu katastrophieren. Ja, beispielsweise irgendeiner ist so ein bisschen fies zu dir und du denkst dir sofort, boah, der mag mich nicht. Da habe ich jetzt irgendwie was grundsätzlich falsch gemacht, anstatt dass du einfach mal sagst, wahrscheinlich hat der Typ schlechte Laune.
Ja. Okay, und das kann ich mir jetzt vorstellen, das fühlt sich auch nicht gut an, oder? Das ist eine Macke, die einen auch belastet, die anderen auch ein bisschen.
Ja, das nervt. Aber okay. Ich arbeite dran. Was ist deine Macke?
Also meine Lieblingsmacke, würde ich doch sagen, ist witzig, weil du gerade was Ähnliches angesprochen hast. Ich buche gern. Ich weiß, ich würde es gar nicht so sehr als Macke sehen. Ich weiß, es wird manchmal in meinem Umfeld als Macke gesehen. Das heißt, ich schaue mir Monate vor einem potenziellen Urlaub Unterkünfte, Ziele und so weiter
an. Das ist Vorfreude.
Ja, Vorfreude, genau. Ich sage auch immer, es ist Vorfreude. Aber Menschen, die dann mit mir in Urlaub fahren, die sagen, ey, das ist jetzt echt eine Macke. Wir fahren 2 Tage irgendwo hin und du hast irgendwie 43 Vorschläge. Und manchmal bitte ich dann, die Gegenüber oder das Gegenüber auch sich hinzusetzen und sich zumindest meine Top 10 anzuschauen. Und dann wird das tatsächlich von Menschen als Macke empfunden. Ungerecht eigentlich, gell? Aber jetzt willst du wahrscheinlich wissen,
Was willst du loswerden, genau?
Ja, im Ernst, ich glaube, das wird mir wahnsinnig gut tun. Ich habe eine Verliereritis, if you know what I mean.
Ja, das weiß ich.
Das hat sich schon rumgesprochen nach 40 Jahren.
Nach 40 Jahren Freundschaft habe ich das schon mitgekriegt.
War es nicht so, dass du letztes Jahr im Sommer bei mir warst und du warst mit deinem Mann unterwegs und ich habe dich angeschrieben, dass ich nicht in die Wohnung reinkomme, weil ich den Schlüssel verloren habe?
Ganz genau. Und dann musstest du zu Peter radeln und musstest den Ersatzschlüssel holen oder irgendwie sowas.
Ja, aber dann hat sich rausgestellt, dass ich den Schlüssel gar nicht verloren hatte, sondern er war in der Tasche irgendwie falsch abgebogen. Und da würde man jetzt im Normalfall sagen, ist ja nicht schlimm, verliert man mal was. Aber das zieht sich schon so dermaßen durch mein Leben. Als ich in der Grundschule war, gab es einen hinreißenden Hausmeister, Herr Lehmann. Und wenn ich nachmittags nach der Grundschule wieder vorbeigegangen bin, stand Herr Lehmann schon oft da und hat gesagt, und was hast heute wieder vergessen? Also übersetzt, was hast du heute wieder vergessen? Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, schon als Grundschülerin irgendwelche Bücher unter der Bank oder keine Ahnung, was auch immer man so vergisst.
Ach, das hat er immer gesagt, wenn du wieder in die Schule einpassiert bist, nachdem die Schule schon lange
ganz
aus war.
Genau, es war klar, wenn eine wieder kommt, im Schnitt 1 bis 2 Mal die Woche, dann bin ich das.
Okay, 63 Jahre alt, immer noch Macken. Lass uns doch mal erst mal kurz vorstellen.
Das ist eine gute Idee.
Mein Name ist Brigitte Huber. Ich bin die ehemalige Chefredakteurin der Brigitte.
Und ich bin Anne Bärbel Köhle. Ich bin Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau.
Und das ist unser Podcast Endlich 60, der Podcast für unser bestes Leben. Von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau.
Und in dieser Folge geht's um Macken und mehr. Was kann bleiben in unserer Seele? Was soll weg? Wir haben ja schon über unsere Macken gesprochen, aber ich finde, wir sollten auch mal den wertschätzenden Fokus auf uns selbst legen. Was können wir heute eigentlich besser als früher?
Was kannst du heute besser als vor 20 Jahren? Diese Frage haben wir auch ganz vielen Menschen, vielen Frauen, aber auch einigen Männern gestellt in Vorbereitung auf unser Buch und haben da ganz, ganz tolle Antworten gekriegt. Magst du anfangen?
Prioritäten setzen.
Verzeihen.
Mir war noch nie so egal, was andere über mich denken.
Mir Zeit lassen.
Allein sein.
Sauvignon Blanc, blind von weißem Burgunder oder Riesling unterscheiden.
Anderen und vor allem mir nichts mehr beweisen müssen.
Toleranter, großzügiger, mutiger, gewandter sein.
Rote Beete mit Genuss essen.
Viele digitale Tools beherrschen.
Nicht immer die Konflikte anderer lösen wollen.
Fast perfekt Spanisch sprechen.
Nein sagen.
Mich auf mich selbst verlassen.
Diese wunderbare Liste könnten wir jetzt noch seitenweise fortsetzen.
Allerdings. Mhm. Und tatsächlich ist das auch wissenschaftlich gut abgestützt. Wir haben im Vorfeld zu dem Buch auch mit Professor Ursula Staudinger gesprochen, Psychologin, Altersforscherin, Rektorin der TU Dresden. Und sie sagt, es gibt ganz, ganz viele gute Dinge, die sich mit dem Alter verändern. Also wir werden gelassener, wir werden generativer. Das heißt, wir haben auch immer den Blick, wie es den Generationen unter uns oder auch über uns geht. Wir werden großzügiger, nachsichtiger und wir brauchen weniger Ellenbogen.
Trotzdem muss man natürlich auch leider sagen, dass wir nicht darüber hinwegtäuschen können, dass wir auch Einbußen hinnehmen müssen. Es passieren definitiv jetzt auch negative Dinge in unserem Leben und irgendwann müssen wir leider unausweichlich sterben.
Genau, das war Frau Staudinger auch sehr wichtig, dass man das eben als Gesamtkunstwerk sieht.
Und dass man das auch im Blick behält,
dass
bei allem,
im Blick behält,
wie man sich entwickelt.
Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wirklich mal Zeit zwischendrin, dies zu würdigen, so ein bisschen die Ernte einzufahren. Und das kann man zum Beispiel ganz gut, indem man so eine kleine Übung macht.
In der Psychologie gibt es eine Übung, die mag ich ganz besonders gerne. Die finde ich eigentlich auch so für jeden Tag ganz schön. Sich hinsetzen und einfach mal eine Stunde Zeit nehmen und aufschreiben, was kann ich eigentlich heute besser als noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren.
Genau, also das ist, glaube ich, richtig mal gut, sich da vor Augen zu führen. Was kannst du denn besser? Gibt es da was?
Ich bin kein so schlimmer People-Pleaser mehr. Früher war mir wirklich ganz wahnsinnig wichtig, dass ich überall gut ankomme, auch auf Partys oder im Freundeskreis oder wie auch immer. Und da, glaube ich, habe ich mich schon ab und zu ganz schön verbogen. Das ist jetzt besser geworden.
Ja, kenne ich ein bisschen, absolut.
Und ich kann tatsächlich Riesling von Sauvignon Blanc unterscheiden.
Oh, du Streberin. Ich wüsste,
das sind die vielen Weißweinscheuen,
ja,
mit dir.
Ja, ich würde sagen, ich wüsste, dass es Weißwein ist. Mhm. Ziemlich sicher.
Also nicht im Sinne von nicht rot.
Genau, nicht rot und auch nicht wahrscheinlich irgendwie ein Schnaps.
Okay.
Nee, ich kann auch, würde ich sagen, einiges besser. Ich bin gelassener, das lässt sich jetzt hier gut sagen. Es ist auch keiner aus meiner Familie da. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich mir das vorstelle, ich würde mich heute neben mein 40-jähriges Ich setzen und sagen, Mensch, Brigitte, was kannst du denn heute besser als früher oder so? Ich würde da wahrscheinlich nach 20 Sekunden allein da sitzen, weil die 40-jährige Brigitte, die wäre längst schon aufgestürmt, weil sie noch dies oder jeniges erledigen muss. Also da würde ich sagen, bin wirklich gelassener geworden und es ist deutlich besser geworden mit dem Perfektionismus, der vor allem uns Frauen so eigen ist. Also ich würde sagen, zum einen schleift einen da das Leben ab. Ich finde, man merkt einfach mit der Zeit, man kriegt das alles nicht rein, was man selbst an Erwartungen an sich selber hat, was die Gesellschaft und die Rollen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich da, glaube ich, auch ein gutes Lernumfeld durch lauter Männer in meinem Umfeld, also Söhne und Partner. Und ich finde, Männer können super gut unperfekt sein. Wenn man dann sagt, hey, ich dachte, du wolltest noch dies oder jenes machen und so.
Ja, später.
Ja, später. Hm. Oder wieso, jetzt fängt doch das Fußballspiel an oder so. Also und da kann man sich die ein oder andere Scheibe abschneiden. Also insofern hat sich schon einiges nach vorne verschoben, doch.
Ja, die Frage ist, werden wir im Alter wirklich die bessere Version von uns selbst? Und da mag ich eigentlich dieses Zitat von dem Schriftsteller August Strindberg ganz gerne. Da denke ich oft drüber nach. Der sagt, seht ihr nun, dass das Leben ein Schlaf ist und das Alter sein Erwachen?
Ja, wobei man muss dann sagen, dann bleibt nicht mehr viel übrig vom Leben, wenn du nur das Alter hast, wo du wach bist und der Rest wird verschlafen.
Naja, aber also überleg doch mal, wie es war, als du jung bist, wie du durchs Leben oft gehetzt bist, ja, wie wahnsinnig viel gleichzeitig passiert ist, ohne dass du es im Grunde als dein Leben wahrgenommen hast. Das ist eben einfach passiert. Ja.
Das stimmt. Was würde ich das jetzt überhaupt nicht als Schlaf sehen, oder? als Hetze.
Ja, was, genau. Ja,
als absolute Hetze. Hm. Aber ich finde den Grundgedanken ganz schön. Das heißt, man reift so im Laufe der Jahrzehnte vor sich hin und dann ist man irgendwie in einer Version, in der man wirklich, ich sage jetzt nochmal, volle Ernte einfahren kann.
Würde aber heißen, ja, im Grunde, dass unsere Entwicklung irgendwann abgeschlossen ist.
Nee, das ist sie aber nicht. Da kommen wir auch noch dazu.
Na, da kommen wir gleich
drauf, genau. Ich mag auch sehr gern das Zitat von Virginia Woolf, ebenfalls Schriftstellerin, die sagt, Alter ist das große Privileg, nichts mehr beweisen zu müssen. Also das war durchaus auch schon vor ein paar Jahrzehnten etwas, was Frauen und Männern auch aufgefallen ist.
Also ich glaube, dass unsere Generation da auch ganz besonders geschunden ist. Also wir als Frauen, glaube ich, unsere Frauengeneration. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann waren wir die erste Generation, bei der es wirklich darum ging, dass wir alles schaffen mussten. Wir mussten perfekte Mütter sein, wir sollten aber gleichzeitig eben auch unsere Karrieren vorantreiben. Und ich fand schon, dieser ewige Druck, es sozusagen der Gesellschaft zu beweisen, ja, ich kann als Frau Kinder erziehen und ich kann als Frau meinen Job machen und ich bin am Ende und musste ich ja auch sein, besser als die Männer, ja, da bin ich schon froh, dass das vorbei ist. Da muss ich sagen, da hat die gute alte Virginia Woolf durchaus recht.
Ja, absolut. Und da kann man ja auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt besser geworden. Also wenn du heute wieder hörst, the sky is the limit, also das setzt ja dann auch schon wieder, also wenn der Himmel die Grenze ist, setzt das ja auch einen schon wieder ein bisschen unter Druck. Und tatsächlich, das fing bei uns, finde ich, so an, als wir jung waren, du hast auf einmal alle Optionen. Also oder verschiedene Optionen. Und das bedeutet natürlich, der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden und dann wird es schon manchmal eng. Genau. Und im Nachhinein sieht man, und das hast du gut beschrieben, wir hetzten manchmal von A nach B und du weißt eigentlich gar nicht genau, was dein Ziel ist. Da sind wir jetzt besser dran.
Ja, ich mag auch ein Zitat. Ich habe noch von Doris Lessing eins gefunden, von der Nobelpreisträgerin Doris Lessing. Die sagte, alt zu werden bedeutet auch die Befreiung von der Meinung der anderen. Und das triggert wirklich was in mir an.
Ja, genau. Also ich sag mal, ich bin auf dem Weg dorthin. Ganz frei bin ich noch nicht davon.
Werden aber, wir das jemals sein?
Tja, das ist aber, da müssen wir noch sehr, sehr lange leben. Oder wir dürfen auch noch sehr, sehr lange leben. Ich finde es auch immer interessant zu gucken, wie schaut denn die Psychologie da drauf auf das Ganze? Das waren jetzt Zitate von klugen Denkerinnen und Denkern. Aber die Psychologie, wie viel Veränderungspotenzial traut die uns denn zu?
Da sind wir schon bei Sigmund Freud, dem alten Seelenforscher und Erfinder der Psychoanalyse. Der war wirklich ernsthaft der Meinung, dass Menschen nahe oder über 50 sozusagen die, wie sagte er, das Plastizität der seelischen Vorgänge fehlen. Will ja heißen, sie sind nicht mehr erziehbar.
Erziehbar ist auch ein gutes Wort für ein 50 plus.
Danke, schwer erziehbar. Ja. Sie sind nicht mehr erziehbar, sie verändern sich aber auch nicht mehr. Und jetzt muss man wirklich sagen, diese Vorstellung kam von einem Mann, der interessanterweise in dem Alter, in dem einem angeblich die Plastizität der seelischen Vorgänge fehlt, sein Hauptwerk geschrieben hat und weitere wichtige Werke erst über 65.
Ja, absolut. Also das ist zum Glück, würde ich mal sagen, eine ganz, ganz krasse Fehleinschätzung gewesen. Sorry, Sigi. Aber deswegen ist ja weiter geforscht worden in der Psychologie. Und bei der Recherche stießen wir dann ja auch auf Gene D. Cohn, einen amerikanischen Psychiater. Der hat auch die amerikanische Regierung beraten und hat sich ganz, ganz gezielt auf die zweite Lebenshälfte, die Erforschung der zweiten Lebenshälfte und wie es da so aussieht mit unseren geistigen und mentalen Fortschritten fokussiert. Und das fand ich ganz, ganz cool. Er hat, ich sag mal, das Schlüsselwort ist Entwicklungsintelligenz. Und das wäre halt die große Stärke des älter werdenden Gehirns. Und er hat dann Studien gemacht mit mehr als 3000 Menschen und ganz viel über Tiefeninterviews und Fragebögen. Und rausgekommen sind da vier Phasen. Wir wollen jetzt gar nicht auf alle vier eingehen.
Nee, wir können sie ja mal kurz nennen. Die Phase 1, die geht so von 40 bis 50 und heißt Neuausrichtung in der Lebensmitte. Die Phase 2 ist meine Lieblingsphase, da bin ich nämlich gerade, heißt Befreiung. Die Phase, das ist so Mitte 50 bis Anfang 70 und dann zwischen Anfang 70 und Ende 80 kommt die Phase des Resümees. Und dann kommt deine Lieblingsphase, Brigitte, Da Capo oder Encore-Phase.
Nein, ich habe mindestens zwei Lieblingsphasen, auch die zweite Phase, Mitte 50 bis Anfang 70, weil das hat ja auch so eine Wenn-ich-jetzt-wann-dann-Aktualität.
Ja, ganz genau.
Und da passiert ja auch nochmal richtig was im Gehirn.
Also es wären in jedem Fall, ist es ja so, wir verändern uns ja gerade so mit 60, ist es ja tatsächlich so, dass wir auch einfach nochmal neue Chancen haben. Ja, vielleicht ist ja der Job zu Ende, die Kinder sind aus dem Haus und es tut sich dann natürlich auch mit diesen neuen Erfahrungen eine ganze Menge in unserem Gehirn. Es werden Neuronen gebildet, die für die Verarbeitung neuer Eindrücke zuständig sind. Also auch unser Gehirn wächst in diesem Alter laut Cohn doch nochmal ganz gewaltig an.
Ja, und deswegen fand ich auch diese Da Capo-Phase, also so eine Zugabephase nochmal gut. Da sind wir dann schon wirklich im hochbetagten Alter und beginnt aber auch schon früher. Und das bedeutet, dass sich da tatsächlich die Amygdala nochmal verändert. Die Amygdala ist eine zentrale Struktur im Gehirn, die ist zuständig für die Wahrnehmung und Verarbeitung von Angst. Und die verändert sich nochmal und zwar zugunsten positiver Grundstimmung und innerer Stärke. Es ist ja so, dass unser Gehirn so geeicht ist, dass wir eigentlich uns immer auf die negativen Dinge fokussieren müssen, weil es wichtig ist für die Evolution. Könnte ja sein, wenn wir was Negatives übersehen, dass der Säbelzahntiger um die Ecke wartet und er erhascht uns.
Aber wir haben keinen biologischen Auftrag mehr.
Genau. Anscheinend sind wir irgendwie mit 60 oder sowas da raus. Und das heißt, das Gehirn kann sich tatsächlich leisten, diese negativen Effekte ein bisschen abzudimmen und es kommt zu einem sogenannten Positivitätseffekt. Und den finde ich schon ganz schön.
Und weil uns der Säbelzahntiger heutzutage nicht mehr anfällt, können wir uns vollkommen gelassen und voller Freude auf diesen neuen Effekt einstellen.
Genau. Möge er sich möglichst gut ausbreiten. Jetzt wollen wir aber tatsächlich allmählich gucken, wie können wir uns denn tatsächlich verändern?
Und was können wir vor allem verändern? Das ist ja auch die spannende Frage. Und da gab es eine spannende Studie, die bestand im Wesentlichen aus zwei Fragen, nicht mehr, nur zwei Fragen. Die eine Frage lautete, haben Sie sich in den letzten 10 Jahren verändert? Und die nächste Frage lautete, und werden Sie sich in den nächsten 10 Jahren verändern?
Ja, super spannend. Wie hättest du denn die zwei Fragen beantwortet?
Also klar, ich habe mich in den letzten 10 Jahren verändert, haben wir ja schon gesagt.
Ich auch.
Ich bin gelassener geworden, nicht mehr ganz so people-pleasing. Und ich hoffe doch sehr, dass ich mich die nächsten 10 Jahre verändere.
Ja, und das fand ich sehr interessant. Die haben Menschen befragt, über 19.000 Menschen zwischen 18 und 68. Und altersunabhängig haben die meisten Menschen auf die Frage 1 gesagt, ja, ich habe mich in den letzten 10 Jahren geantwortet, aber auf die zweite Frage nein. Die sind eben davon ausgegangen, und ich sage jetzt mal auch im jugendlichen Alter von 18 oder 30 oder 50, ich werde mich jetzt nicht mehr verändern. Deswegen haben die Forscher diese Studie auch End of History Illusion genannt, weil in Wahrheit ist es natürlich so, wir verändern uns bis zum letzten Atemzug. Das sagt die Psychologin Ilona Schumacher. Und sie sagt, wer es nicht tut, der nimmt sich dafür einfach eine Ausrede, dass er sich nicht weiterentwickeln muss.
Es ist ehrlich gesagt, deckt sich das auch so mit meiner Lebenserfahrung. Wenn ich zum Beispiel auf meine Eltern schaue, die ich ja nun seit 63 Jahren kenne, wie die sich verändert haben im Laufe der letzten Jahrzehnte. Also mein Vater, der früher Manager war und heutzutage irgendwie vom, sage ich mal, strengen Patriarchen irgendwie zum runden Pol der Familie wurde, finde ich das schon eine gewaltige Veränderung, weil er sich eben auch nichts mehr beweisen muss. Ja? Oder meine Mutter, die immer die Kümmerin war und neulich irgendwie mit dem Spruch um die Ecke kam, als ich gesagt habe, hast du eigentlich mal wieder dich und den gekümmert? Und dann hat sie gesagt, nee. Was hat sie gesagt? Das fand ich köstlich. Sie hat gesagt, verständige soziale Hilfe ist mein Leben jetzt zu kurz. Wo ich auch gedacht habe, boah Mama, ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass ich das nochmal von dir höre.
Ja, cool.
Und die sind jetzt 86 und 88. Ja. Also man sieht, man kann wirklich bis zum letzten Atemzug sich noch verändern. Das finde ich auch wirklich ganz wahnsinnig toll.
Und das jetzt gleich nochmal eine Triggerwarnung an alle Männer.
Ja.
Und deswegen ist eine gute Überleitung von deiner Mutter. Frauen verändern sich mehr. Ist so.
Und zwar haben wir uns das nicht aus den Fingern, haben nicht wir uns aus den Fingern gesogen. Stammt von Oskar Holzberg, ein bekannter Psychologe. Und dass wir uns mehr verändern, liegt vielleicht daran, dass wir mehr den Willen haben, uns zu verändern. Aber wir sind auch gezwungen, uns zu verändern in unserem Leben. Wir machen körperliche Erfahrungen, die immer wieder eine Anpassungsleistung von uns erfordern. Wir sind in der Pubertät, das sind die Buben auch, aber wir haben unsere Periode, wir kriegen Kinder, wir machen das Hormonchaos in den Schwangerschaften mit, dann kommen wir in die Wechseljahre. Wir erleben eben auch, dass hormonelle Vorgänge zum Beispiel auf unsere Psyche wirken. Es ist uns also vertraut, dass äußere Umstände uns im Inneren verändern. Und das ist schon eine Sache, die wir vielleicht den Männern in einer gewissen Weise voraus haben, laut Oskar Holzberg.
Ja, Oskar sagt auch, und das ist auch sehr gestützt, Frauen sind oft auch emotional klüger. Wir reden jetzt auch ehrlicherweise von dieser Generation, ehrlicherweise, in der wir sind. Und er sagt zum Beispiel, haben Männer einfach nach wie vor in der Generation zum Beispiel ein ganz großes Problem.
Generation meinst du 60 plus?
Genau, also 50 plus, 60 plus. Ein ganz großes Problem mit dem Wort Angst. Wenn er sagt, wenn er in einer Paartherapie zu einem Mann sagen würde, haben Sie denn Angst, dass Ihre Frau Sie verlässt oder sowas, das wäre nicht schlau. Er sollte dann maximal das Wort Respekt oder sowas, haben Sie Respekt vor dieser Geschichte, verwenden. Weil mit dem Wort Angst, das ist für die irgendwie terra incognita. Also das darf man überhaupt nicht benennen. Das finde ich ganz interessant, weil wir haben jetzt lauter Söhne, wir beide. Und da würde ich sagen, da hat sich sowas von getan in unserer Generation, also in der Generation. Also die jungen Männer, habe ich nicht das Gefühl, dass die so große Schwierigkeiten haben.
Nee, die sprechen viel offener über ihre Sorgen oder ihre Ängste. Das hat auch nicht mehr dieses Stigma, dass du als Mann immer irgendwie der harte Macker sein musst, der funktionieren muss. Also das empfinde ich schon so, dass die deutlich offener sind ihren seelischen Veränderungen gegenüber. Aber allerdings muss man auch sagen, dass es ja im Moment offenkundig bei den ganz jungen Männern auch wieder eine kleine Gegentendenz in Richtung traditioneller Macho, sage ich mal, Manosphere, traditioneller Macho gibt. Das finde ich jetzt ein bisschen beunruhigend und ich hoffe, es ist nur eine Phase, die nicht lang währt.
Genau, aber ich glaube, man kann festhalten im Blick auf die letzten Jahrzehnte, es gibt eine höhere Therapiebereitschaft, es gibt weniger Tabuisierung, wir haben da einfach schon mehr Offenheit und muss man sagen, eigentlich bessere Voraussetzungen, um auch unsere Seele zu entwickeln.
Okay, da sind wir beim Thema. Alte Muster akzeptieren oder loswerden.
Genau, also ran ans Eingemachte, würde ich sagen. Wir können uns also verändern, wenn wir wollen, haben wir gelernt. Kleiner Einschub, am stärksten verändern wir uns in der Regel über Krisen, die jetzt in der Regel auch nicht von außen so gesteuert werden. Aber das sind wirklich die Erfahrungen der Menschen. Aber wir können uns eben auch verändern, wenn wir wollen. Also, wie packen wir es an?
Für Veränderungen gibt's für mein Gefühl zwei Antreiber. Das eine ist das Feedback anderer. Also, was weiß ich, du bist ständig unpünktlich. Dann kriegst du jedes Mal Mecker, dass du unpünktlich bist. Und irgendwann merkst du dir vielleicht, das ist schlauer, wenn ich pünktlich komme. Und das andere ist dein eigener innerer Leidensdruck, der dann irgendwann sagt, so, jetzt geht das einfach nicht mehr. Klassischer Fall, ich lande im Ende immer bei meinem eigenen People-Pleaser. Du versuchst irgendwie es allen recht zu machen und machst es so lange recht und bist so oft über deine eigenen Bedürfnisse drüber gelatscht, bis es eben nicht mehr geht. Und
ja,
dann
genau.
Ist das auch ein Antrieb, dich zu verändern. Manchmal kommt auch beides zusammen.
Genau, also manchmal kommt beides zusammen. Also ich würde sagen, beim Thema Unpünktlichkeit, also wenn du, sagen wir mal, deinen ersten Job schon verloren hast, weil du so oft zu spät zur Arbeit warst, drei Flüge verpasst hast und so weiter, dann wirst nicht nur du drunter leiden, sondern vielleicht auch dein Umfeld. Während jetzt bei der anderen Geschichte nicht Nein sagen können zum Beispiel.
Ja, da hat ja niemand was dagegen, gell?
Nicht so wirklich jemand was dagegen in deinem Umfeld in aller Regel. Außer sehr wohlmeinende Freundinnen und Freunde, die sagen, ich musst du jetzt echt nicht machen, ich finde das ein bisschen ausgeprägt bei dir. Aber in Wahrheit gibt es eben diese zwei Stellen, an denen man merken kann, okay, jetzt sollte vielleicht was passieren.
Also sozusagen Feedback von außen und Leidensdruck von innen.
Wie ist es da bei dir so? Also ich habe tatsächlich eine Geschichte, die, das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir, ich liebe schon sehr Harmonie.
Ja, das ist uns auch eingeimpft worden, glaube ich.
Das ist tief in uns drin, jetzt ist aber gleichzeitig auch tief in mir drin, ein ausgeprägtes Gefühl für Ungerechtigkeit und dass ich dann auch mein Recht einfordere oder sowas, das passt dann auch oft überhaupt nicht gut zusammen und das ist tatsächlich etwas, woran man dann immer wieder gern arbeiten möchte. Ich glaube, der Punkt ist ohnehin, um etwas an sich zu verändern, muss man sich erstmal selber gut kennenlernen. Und ich habe ja vor gut 3 Jahren angefangen mit so einer Coaching-Ausbildung. Und was ich da kennengelernt habe, das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist ein sogenannter Antreibertest, also ein Modell der inneren Antreiber. Da kreuzt du einfach unterschiedlichste Fragen an und die sind quasi insgesamt in 5 Kategorien unterteilt. Das merkst du aber nicht. Aber du merkst dann danach, welche inneren Antreiber bei dir besonders stark ausgeprägt sind.
Den findet ihr übrigens auch im Internet, diesen Antreibertest. Wir haben den in den Shownotes.
Ja, ganz genau. Also, weil der ist wirklich spannend für jeden, kann jeder für sich machen. Und die 5 Hauptantreiber sind: sei perfekt, sei gefällig, streng dich an, sei stark und beeil dich. Und das ist total spannend, weil ich habe diesen Test schon mal vor ungefähr 20 Jahren gemacht, mehr oder weniger. Und ich hatte so ein bisschen Angst, den auszufüllen, weil ich mich erinnert habe, dass ich da etliche Werte habe, die ganz schön hoch waren. Und fand es dann aber trotzdem wichtig, dass ich den möglichst ehrlich ausfülle. Und das habe ich auch getan und ich war dann eigentlich ganz erleichtert. Meine Antreiber sind insgesamt schwächer geworden. Es ist nur noch der streng dich an und der sei gefällig so ein bisschen in erhöhtem Bereich. Aber es war ganz interessant, dass bei meinen Mitcoaches, also die mit mir die Ausbildung
die
machen.
Jüngeren.
Die Jüngeren, die zum Teil 30 sind, die hatten viel höhere Ausschläge noch. Also es heißt, wir können auch tatsächlich mit unseren Dämonen mit der Zeit so ein bisschen arbeiten, aber wir müssen es ja gar nicht drauf anlegen. Wir können eigentlich auch noch was dazu tun.
Ich habe den natürlich auch gemacht, den Test. Ich habe keine Referenz, ob das jetzt stärker oder schwächer geworden ist, nur ein Gefühl. Ich würde sagen, sie sind etwas schwächer geworden. Bei mir ist es auch, sei gefällig. Ich halte das für einen relativ femininen Antreiber und beeil dich.
Ja.
Also bei uns musste immer alles schnell gehen. Ich habe mich sogar ertappt, als die Kinder klein waren, dass ich gesagt habe, wart mal schnell oder sowas. Ja.
Wart mal schnell ist auch geil.
Wart mal schnell, ja. Ich muss nur noch. Ja, ja, also ja. Das, wo ich wirklich irgendwann dann gedacht habe, hey, was ist das denn eigentlich für eine widersprüchliche Aussage? Ich glaube auch, dass die Antreiber schwächer werden. Ich glaube aber auch, dass wir mit dem Alter lernen, so schlau zu sein, dass wir eben auch unsere Glaubenssätze durchleuchten.
Also und das, was wir von Kindesbeinen an aufgesogen haben.
Genau, was
haben.
Wir von Kindesbeinen
über
an
Eltern,
aufgesogen
Lehrer,
haben.
Lehrer, Umfeld. Also es ist ja oft auch das Umfeld, das dann immer sagt, jetzt sei doch nicht so neugierig oder
ja,
jetzt streng
genau.
dich doch an oder es wird
jetzt
einem
mach
nichts
mal
geschenkt.
Hin, beeil dich,
ja,
genau.
Ganz genau. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Und das sind ja oft auch so Mantras.
Blüh wie das Veilchen im Rose, sitz am bescheiden und rein und nicht ja. wie die stolze Rose. Die immer bewundert will sein.
Oh, sowas. Danke in deinem Poesiealbum, oder?
Ja, herrlich. Nee, Poesie, Entschuldigung.
Herrlich, herrlich. Und diese Glaubenssätze, und man muss ja eins auch sagen, das ist schon ganz wichtig, die Antreiber sind auch wichtig. Wenn du da eine Punktzahl von 0 hast, von 0 bis 50 geht die Range, soweit ich mich erinnere, dann ist es eine Katastrophe, weil dann strengst du dich nicht an, dann machst du alles luschig und du kommst nicht aus dem Quark. Also insofern, das gesunde Mittelmaß ist es. Aber wenn man die Glaubenssätze sich nochmal anschaut, dann kann man sie auch ändern.
Und da gibt es diesen wunderbaren Satz, der heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Ja, herrlich, oder?
Ich mag den total
ich
gerne.
Auch. Total.
Aber die Frage ist halt, wie kommen wir dahin? Und für mich ist das allererste, also womit ich so ein bisschen meinen Frieden gemacht habe, ich meine, ich bin nicht glücklich, dass ich ein People-Pleaser bin. Ja, es ist ja irgendwie auch so ein bisschen nicht die schlaueste Strategie, aber es ist halt so.
Ja.
Ja, ich akzeptiere das einfach. Das ist auch schon mal der erste Schritt. Ich akzeptiere, in meiner Psyche sind offensichtlich ein paar Besonderheiten, ich will es jetzt nicht Schwachstellen nennen, die sich eben auszubauen lohnt oder abzubauen lohnt.
Ja, und es ist ja auch immer so ein Spannungsfeld. Gehen wir dann wieder in diese Selbstoptimierung und sagen, oh, da ist noch ein bisschen an mir zu feilen und da ist ein bisschen an mir zu feilen. Oder nehmen wir uns auch an, so wie wir sind. Also das finde ich schon immer ganz, ganz wichtig. Deswegen würde ich auch sagen, mein Buchungsfieber, das erhalte ich mir. Weil es macht mir ja auch Spaß. Es macht mir einfach Spaß. Es ist, wie du sagst, es ist Vorfreude. Ich kann mich da vielleicht besser wegträumen als andere bei einer Netflix-Serie. Und was allerdings ist mit dieser Verliereritis, was ich gesagt habe. Ich habe da schon auch viel überlegt, wie man das ändern kann.
Oh, ich habe einen ganz einfachen Trick dafür.
Sag mal.
Also wir haben auch immer Schlüssel verloren. Das ist ja der Knackpunkt. Schlüssel führt zu
Handys.
Familienstreit, Ehekrise und so weiter. Und dann hatte mein damals, ich glaube, 6 Jahre alter Stiefsohn die Nase voll von unserer ewigen Sucherei und hat ein Schlüsselbrett gebastelt. Das ist nicht besonders schön, aber sehr groß und das hängt jetzt bei uns im Gang und da hängen wir jetzt immer unsere Schlüssel hin. Ganz einfach, weil dein Verhalten verändern zu wollen, ist letztlich auch ein bisschen deine Entscheidung, das muss man sagen.
Klar, ja. Aber das Schlüsselbrett haben wir natürlich seit 20 Jahren schon.
Ach so, und, ihr habt es schon und ja, klappt trotzdem nicht.
Ja, und ich sage jetzt mal, die Schlüssel verliere ich dann an der Stelle auch nicht, die lege ich da rein. Wenn ich dich dann anrufe, wie letztes Jahr, und sage, ich habe den Schlüssel verlegt, dann hat er sich ja in meiner Tasche verlegt. Mhm. Da wird jetzt mein Partner sagen, aber wir haben doch gesagt, dass dein Schlüssel auch in deiner Tasche einen festen Platz braucht.
Wie geht das?
Ja, indem du eine Tasche hast, wo du ein kleines Seitenfach hast und immer in diesem Seitenfach ist dieser Schlüssel. Und in einem anderen Seitenfach, er hat einen Rucksack und ich habe jetzt häufiger eine Handtasche in der Regel. Ja, und schon geht es bei mir drunter und drüber. Und dann passiert genau das. Oder, kennst du auch, dann schiebt man halt mal das Handy in die Jackentasche und auf einmal sucht man panisch in der Tasche. Also du siehst, da ist bei mir noch viel Luft nach oben und ist auch wirklich ganz schlimm. Ich habe dieses Gen auch komplett an meinen jüngeren Sohn weiter vererbt. Das heißt, wenn ich sage, es kann nicht sein, dass wir jetzt zum fünften Mal bei der Hausverwaltung anrufen müssen und sagen, wir haben den Schlüssel verloren, dann guckt er mich halt nur so an und sagt, danke für diesen unmittelbaren Transfer deines Erbguts. Aber ja, gut. Da werde ich noch weiter dran arbeiten.
Okay, ich weiß nicht, ob man sowas üben kann, aber es geht ja, ich sage jetzt mal, Schlüssel verlieren ist das eine, aber es geht ja wirklich eben auch um tiefer liegende psychologische Probleme, die wir vielleicht haben oder unser Leben lang mitgeschleppt haben und um Veränderungen, die wir deswegen gerne herbeiführen wollen. Und da finde ich schon, da muss man sich auch ein bisschen selber in die Pflicht nehmen und sich schon klar machen, also verändern muss ich mich halt auch schon wollen.
Total, das sagen auch alle. Das ist eine Entscheidung und das ist auch nicht Kurzstrecke, sondern ist Langstrecke,
das ist Langstrecke, ja.
Bis Marathon. Mhm. Sehr gut ist, wenn du auch Leute hast, die dich dabei unterstützen. Das ist ganz gut.
Hast du schon mal Tagebuch geführt?
Ja, selbstverständlich. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Die beste Beobachterin kann man im Zweifelsfall auch selber sein. Also Selbstbeobachtung ist ganz, ganz wichtig. Und das Tagebuch ist da eine wunderbare Geschichte.
Okay, kurze Frage. Hast du noch deine Tagebücher, als du Anfang 20 warst?
Ja.
Hast du da mal in letzter Zeit reingeschaut?
Also ich weiß, es gab die Situation, dass ich mit Mitte 30 in mein Tagebuch geguckt habe mit Ende 20 und dann gemerkt habe, dass sich Dinge tatsächlich total wiederholen. Das fand ich sehr interessant. Ich habe damals tatsächlich dann auch Rückschlüsse auf die damalige Situation, auch was Partnerschaft und sowas angeht, getroffen. Und das ist tatsächlich interessant. Wenn ich mich so anschaue, wie ich als Teenager war, ich habe da auch verschiedene Phasen beim Tagebuchschreiben gehabt. Manchmal merkt man direkt, dass ich als Germanistikstudentin mit Anfang 20 irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht wird aus mir irgendwann meine Schriftstellerin und ich muss jetzt sehr hochtrabend schreiben. Das hat es nicht leichter gemacht. Können
sein, wie bei Thomas Mann, die finden meine Tagebücher.
Ja, die finden auch meine Tagebücher und dann werden die hin und her geschickt und in alle Sprachen übersetzt. Und ich glaube, das hat dann manchmal, ich würde mal sagen, heute so ein bisschen hochtrabend geklungen. Aber in der Regel hat mich das Tagebuch überzeugen seit meinem frühen Teenageralter begleitet.
Und es ist ja auch ehrlich gesagt eine ziemlich gute Sache. Ich meine, es gibt ja heutzutage allerlei Dankbarkeitstagebücher und so weiter. Im Grunde dienen alle dem gleichen Zweck, nämlich der Selbstreflexion oder der Selbstmanipulation. Aber bleiben wir mal bei der Selbstreflexion. Ja. Ich fand eine Studie ganz interessant, beziehungsweise eine Erkenntnis einer Psychologin, mit der wir zu tun hatten. Philippa Perry heißt
ja,
die.
Ja, Bestseller-Autorin und Psychologin aus England,
genau.
Und die hat ganz tolle Bücher geschrieben.
Ja, ja, und die empfiehlt also Tagebuch führen wirklich zur Seelenhygiene, bevorzugt morgens und schreibt ganz herrlich über diese Tagebücher, ich zitiere das mal, diejenigen, die in einer Studie nach einem Trauma oder einem Verlust ihre Gefühle aufschrieben, berichteten von weniger Flashbacks, Albträumen und unerwarteten, schwer zu verarbeitenden Erinnerungen. Tagebuchschreiber werden weniger oft ins Krankenhaus eingewiesen und bleiben dort kürzer als Menschen, die nichts aufschreiben.
Ja, super schön.
Das ist ja mal ein Ding, oder?
Super schön. Und Ihr Rat ist, und das fand ich auch so herzerfrischend, seien Sie ehrlich und halten Sie es schlicht. Also das hätte sie meinem jüngeren Ich mitgeben können. Ich versuche es so ein paar Mal die Woche, also ich mache es nicht jeden Tag und auch nicht jeden Morgen, aber das halten Sie es schlicht und seien Sie ehrlich, das habe ich total mitgenommen. Jenseits dieser Tagebuchschreiberei fand ich es schon auch immer ganz spannend zu hören, wie andere Menschen ihre Macken in den Griff gekriegt haben. Ich weiß zum Beispiel von einer Frau, die wir gefragt haben, wie hat sie es denn geschafft, dass sie häufiger Nein sagt. Dann hat die erzählt, sie hat das erstmal so bei Kolleginnen gesehen, dass die das einfach ganz gut können, besser als sie selber, und hätte es dann einfach mal angefangen zu imitieren bei kleinen Sachen und hätte dann gemerkt, ah, das geht. Und irgendwann mal ist es ihr aufgefallen, sie wagt sich jetzt immer weiter raus und sagt dann auch mal im persönlichen Umfeld, wo sie früher nie gewagt hätte, sich abzugrenzen, zu sagen Nein. Und was passiert?
Nix.
Nichts. Total. Also das fand ich schon ganz spannend. Also
ja, ich glaube auch, dass das sowieso was ist, was vielleicht auch beim Tagebuchschreiben rauskommt, weil man eben seine alten Muster dann entdeckt. Also ich bemühe mich zum Beispiel nicht mehr, also wenn mich jemand einlädt, ja, und ich bin nicht sicher, will ich da wirklich hin oder sowas, dann sage ich nicht sofort ja, sondern ich lasse eine bestimmte Zeit verstreichen. Und dann kannst du dir das in Ruhe überlegen. Also früher, ich bin ja in diesen 5 Elementen, die wir da aufgezählt haben, bin ich ja beeil dich ganz stark. Und dieses beeil dich, das versuche ich jetzt ganz, ganz klar rauszunehmen. Früher war ich auch irre aufbrausen. Also ich habe mich zum Beispiel tierisch aufgeregt über irgendwas. Und ich weiß, wenn ich eine Nacht drüber schlafe, dann denke ich am nächsten Tag komplett anders darüber.
Ja.
Also ich bin ganz offensichtlich heute besser dazu in der Lage, oder vielleicht ist man das auch als reiferer Mensch, so zwischen etwas, was passiert und wie ich darauf reagiere, irgendwie gelassener zu reagieren.
Ich habe das auch gemerkt mit der Bedenkzeit zum Beispiel, dass ich mir häufiger Bedenkzeit ausgeräumt habe, war für mich so ein Befreiungsschlag. Also ich kann mich noch erinnern, als ich zum Beispiel am Anfang so als junge Führungskraft, wenn du irgendwo reinkommst und die Leute wollen von dir Entscheidungen, kann auch in der Familie genauso sein,
ja,
dann willst du, das hat auch was mit dem gefährlich zu tun und man will ja auch irgendwie cool sein vermutlich, dann fällst du ganz schnell eine Entscheidung. Dann gehst du nach Hause und dann denkst du noch drüber nach und denkst dir, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, weil jetzt habe ich das nicht bedacht und jenes und so weiter. Und ich musste dann oft am nächsten Tag wiederkommen und sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das finden die Menschen noch blöder. Das finden die Leute in deiner Familie blöd und Kolleginnen und so weiter auch. Deswegen habe ich mir angewöhnt, obwohl mir das wirklich schwer gefallen ist, zu sagen, okay, nehme ich mit, ich melde mich. Und wenn die gesagt haben, wann, dann habe ich gesagt, ja, sobald ich fertig bin, oder manchmal sage ich auch bis morgen oder so. Aber das ist tatsächlich, für mich ist Bedenkzeit irgendwie ein ganz, ganz toller, nicht mal Luxus, sondern eine Voraussetzung, um mich dann nicht von mir selber ins Boxhorn jagen zu lassen.
Und dann sind wir nämlich plötzlich in einem ganz handlungsfähigen Bereich. Und wir haben ja beide ein Lieblingszitat, das stammt von Viktor Frankl. Das ist ein österreichischer Psychiater, der das KZ überlebt hat. Und der hat einen Satz, einen legendären Satz geschrieben, den finde ich wirklich als Lebensmotto großartig. Der sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also im Grunde, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und wie wir darauf reagieren, das ist unsere Freiheit. Das finde ich so ein tolles Zitat. Ich kann damit wirklich unglaublich viel anfangen.
Und er hilft auch, finde ich, also in Wahrheit heißt es, atme erstmal durch. Du kriegst einen Reiz und folge nicht deinem ersten Impuls, sondern atme erstmal durch. Wo es uns am wenigsten, glaube ich, gelingt, oder ganz vielen, ist beim Autofahren. Da ist, da ist zwischen Reiz und Reaktion manchmal ganz, ganz wenig. Aber im Großen und Ganzen, ja, ganz große Geschichte. Ja, und wenn wir schon mit klugen Gedanken jetzt so richtig hochfahren, möchte ich noch die Geschichte von den 2 Wölfen zum Besten gehen.
Erzähl's. Haus also, raus, Brigitte.
Genau. Also, ein Cherokee sitzt am Lagerfeuer und erzählt seinem Enkel die Geschichte von den 2 Wölfen. Er sagt, in jedem von uns tobt ein Kampf. Es ist der Kampf zwischen 2 Wölfen. Der eine ist böse. Der steht für Angst, Ärger, Neid, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Groll, Lügen und so weiter. Der andere ist gut. Freude, Frieden, Liebe werden damit verbunden, Hoffnung, Bescheidenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Wahrheit, Vertrauen. Der Enkel schaut seinen Opa ganz lang an und sagt, Opa, und welcher Wolf gewinnt? der, den ich füttere, ist die Antwort.
Dann würde ich mal sagen, füttern wir den guten Wolf in uns, meistens, den Veränderungswolf.
Meistens, außer wir brauchen den anderen. Weil manchmal muss sich vielleicht auch einer den Weg freibellen, so ein Wolf. Da wären wir bei unserem Fragebogen, würde ich sagen.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei unserem Fragebogen aus unserem Buch. Den findet ihr in unserem Buch Endlich Ich. Ihr findet ihn aber auch in den Shownotes.
Und welche Frage stellen wir uns heute?
Heute stellen wir uns die Frage, das ist ja naheliegend zu der Folge, welche Erfahrung aus deinem Leben hilft dir am meisten?
Vorher schon mal angeklungen und es ist tatsächlich so, ich würde sagen, zum einen sind es wirklich auch die Krisen. Und damit aber auch verbunden, kennst du das Buch noch, Vom Winde verweht?
Ja, ja.
Ja, und da geht es ja dann immerhin zwischen der Titelheldin Scarlett O'Hara und dem Red Butler. Und irgendwie geht das ja dann recht unglücklich auseinander und sie ist eigentlich schon ziemlich mitgenommen. Auf jeden Fall endet das Buch mit dem Satz, dass sie sich selber Trost zuspricht und sagt, morgen ist ein neuer Tag. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die mir schon immer weiterhilft. Wenn irgendwas so richtig blöd gelaufen ist, dann sage ich, okay, einmal drüber schlafen und morgen ist ein neuer Tag. Und bei dir?
Also du, wie du weißt, habe ich ja eine Scheidung hinter mich gebracht. Das ist jetzt 17 Jahre her. Und das war für mich wirklich eine harte Erfahrung. Ich habe wirklich, so über Nacht verlierst du deine all das, wofür du immer irgendwie auch in der Beziehung gearbeitet hast und deine traditionellen Rollenbilder vielleicht auch. Es war also wirklich, ich fühlte mich ziemlich schlecht in dieser Phase, habe aber dann irgendwie gedacht, so, jetzt ist Aufgeben überhaupt keine Option. Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, ich stehe das jetzt einfach durch und ich vertraue darauf, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt. Das hat eine Zeit gedauert. Aber wenn ich heute zurückblicke auf diese Phase, in der es mir vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr wirklich nicht gut gegangen ist, dann muss ich sagen, sie hat mich insgesamt echt stärker gemacht.
Ja, das ist doch ein schöner Schluss, würde ich mal sagen. In diesem Sinn, wir verabschieden uns von euch. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns an redaktion@gesundheithören.de.
Und ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify. Und freuen könnt ihr euch auch schon, denn in 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, ciao.
Alles Gute, macht's gut.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.